Hallo und herzlich willkommen zur deutschsprachigen Version von Code for Thought.
Es tut sich was in Deutschland, zumindest im Bereich von Forschungssoftware. Denn schließlich wird die zentrale Bedeutung davon von mehr und mehr Leuten und auch Institutionen erkannt. Und das ist nicht zuletzt der Verdienst des Vereins der deutschen ForschungssoftwareentwicklerInnen, dem DRSE.tv. Den Verein gibt es jetzt schon seit einigen Jahren, seit 2018 um genau zu sein, und es haben sich jetzt inzwischen mehrere Initiativen gebildet, die das Thema Forschungssoftware auch in andere Organisationen hineinträgt. Zum Beispiel der Gesellschaft für Informatik, der GI, oder dem Verein der Nationalen Forschungsdateninfrastruktur, dem NFDI. In dieser Folge möchte ich euch einen Überblick über diese verschiedenen Arbeitsbereiche vermitteln. Demzufolge wird es drei Abschnitte geben. Zunächst hören wir mal von dem Vorstand des DRSE selber, der eine Woche nach Veröffentlichung dieser Folge im Februar 2024 die nächste RSE-Konferenz in Würzburg austragen wird. Mein nächster Gast dann ist Annalena Lambrecht, die die Arbeitsgruppe über Forschungssoftware in der Gesellschaft für Informatik leitet. Und abschließend hört ihr dann von Bernd Flemisch und Martin Hammitsch über deren Arbeit innerhalb des NFDI. Mit anderen Worten, das wird heute etwas länger dauern, also holt euch eine Tasse Tee oder Kaffee, macht es euch gemütlich und hört mal rein, was sich in Bezug auf Forschungssoftware so tut in Deutschland. Und wie gesagt, hier das Interview mit dem Vorstand des DRSE, der sich zunächst einmal selber vorstellt.
Mein Name ist Jan Linksweiler. Ich bin von der TU Braunschweig und sozusagen das jüngste Mitglied hier im Kreise. An der TU Braunschweig bin ich unter anderem als Geschäftsführer des Musenzentrums tätig, wo wir Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sich zusammengefunden haben, die im Wesentlichen ihre Forschungsarbeit mit Hilfe von Computern vorführen. Und neuerdings bin ich auch Leiter einer Abteilung an der TU Braunschweig an der Bibliothek, wo wir versuchen, das Thema Forschungssoftware auch so ein bisschen zu institutionalisieren.
Ja, ich heiße Bernadette Fritsch. Ich arbeite am Alfred-Wegener-Institut, Helmholtz-Zentrum für Polar- und Meeresforschung in Bremerhaven. Dort bin ich stellvertretende Bereichsleiterin des Bereichs Computing im Rechenzentrum. Und schon seit vielen Jahren arbeite ich mit Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern aus den unterschiedlichen Sektionen unseres Instituts zusammen, die in der Erdsystemmodellierung arbeiten und helfe ihnen bei den Modellen, vor allem im Bereich HPC, High Performance Computing. Und durch diese Arbeit habe ich selbst erfahren, mit welchen Problemen man bei der Softwareentwicklung in der Wissenschaft zu kämpfen hat. Und daher habe ich mich im Bereich Research Software auf unterschiedlichen Ebenen engagiert und schließlich die DRSE mitgegründet und bin seit Beginn Vorstandsmitglied.
Ich bin Michael Meinl. Ich arbeite am Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt, habe da 2004 mein duales Studium angefangen und eigentlich auch schon immer als Research Software Engineer gearbeitet, auch bevor es den Verein gab. Bin dann 2019 eingetreten und habe jetzt auch seit der Unkonferenz diesen Vorstandsposten inne.
Hallo, mein Name ist Frank Löffler. Ich arbeite an der Universität Jena und habe dort seit 2021 hier ein Zentrum für digitale Forschung, was sich damit beschäftigt, den Forschenden an der Universität mit allen Arten von digitalen Problemen zu helfen. Das heißt, man kann zu uns kommen mit Fragen zum Forschungsdatenmanagement, aber eben auch mit Fragen zur Forschungssoftware. Und wir beraten dann, geben auch Schulungen in die Richtung. Und bevor ich das angefangen hatte, bin ich schon mit der RSE-Bewegung in Kontakt gekommen, schon 2016 auf der UK-RSE und bin seit 2018 auch im DRSE als Gründungsmitglied mit dabei und auch im Vorstand und auch jetzt immer noch im Vorstand.
Ich bin der zweite Jan im Bunde, Jan Dietrich. Ich bin Research Software Engineer am Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung. Arbeite da auch schon als RSE, schon länger, als ich den Begriff überhaupt kenne, habe dort auch eine RSE-Gruppe aufgebaut und bin auch unter anderem auch Gründungsmitglied vom DRSE.
Ja, hallo, Stefan Janosch, mein Name. Ich arbeite ja am Max-Planck-Institut für molekulare Zellbiologie, Genetik in Dresden. War jahrelang eingebetteter RSE, wenn man das so sagen kann. Habe also in einer Serviceabteilung dort Software gebaut und war natürlich ganz froh, dass ich dann 2016 auf UK-RSE-Konferenz war, dort den Frank kennengelernt und bin seit 2018 und davor schon immer engagiert gewesen, habe den Verein mitbegründet und sitze seitdem im Vorstand als Schatzmeister.
Es ist ja schön, dass wir viele von den Gründungsmitgliedern hier heute in der Runde haben. Wenn meine nächste Frage zielt auf, was denn inzwischen auch erreicht wurde, worauf könnt ihr denn jetzt in den letzten 5 Jahren zurückblicken? Stefan.
Ja, da würde ich mal ganz spontan anfangen. Ich würde auf die Community schauen. Wir haben es geschafft, tatsächlich von einer ganz kleinen Gruppe als Menschen zu einer größeren Bewegung zu werden. Das haben wir mit einer Mailingliste, die relativ erfolgreich ist, realisiert. Darüber hinaus haben wir natürlich dann auch den Verein gegründet, als formales Gerät sozusagen, als formale Unternehmung, um auch dann Konferenzen machen zu können. Wir haben seit 2019 eine Konferenz am Laufen. Mit Corona natürlich war das eine echte Zäsur, aber wir haben es geschafft, nach der Corona-Zeit die Konferenz wieder ins Leben zu bringen. Das war viel Arbeit. Also von daher können wir doch irgendwie stolz sein, dass das Ganze eine lebhafte Bewegung ist.
Jan Dietrich.
Auch generell, also jetzt nicht nur vom Verein aus, aber was man halt in Deutschland seit in den 5 Jahren, glaube ich, beobachtet hat, ist, dass als wir angefangen haben, konnte so gut wie niemand was mit dem Begriff Research Software Engineering anfangen. Gab in der Regel immer große Fragezeichen und ich finde, da merkt man jetzt gerade jetzt in letzter Zeit halt dann doch Unterschiede, dass der Begriff dann schon mehr bekannt ist, mehr Leute sich dafür interessieren, man auch aktiver irgendwie Anfragen kriegt dazu, dass man irgendwie Vorträge halten soll zu dem Thema, dass auch die Funder das langsam, immer noch nicht vollständig, aber langsam auf dem Schirm haben, das Thema, und dass Forschungssoftware einfach eher ein relevanteres Thema wird.
Michael.
Also bei mir ist es auch so tatsächlich, wie gesagt, ich habe seit 2004 schon immer dieses Research Software Engineering im DLR gemacht, habe verschiedene Institute unterstützt und irgendwann kam dann dieser DERSE-Verein und einmal hatte ich eine Jobbezeichnung. Und das ist auch, glaube ich, was in der Community ganz stark angekommen ist, dass die Leute endlich mal sich zu Hause fühlen sozusagen. Und da macht der DERSE-Verein für dich einen sehr guten Job, da diese Leute auch zu vernetzen aus den verschiedenen Zentren, die wir in Deutschland haben.
Bernadette.
Ja, ich möchte auch nochmal auf das Thema Sichtbarkeit von RSE hinweisen. Wir haben als Verein ein Positionspapier geschrieben, An Environment for Sustainable Research Software in Germany and Beyond, wo wir nicht nur auf die Bedeutung von Forschungssoftware hingewiesen haben, sondern eben auch die Probleme diskutiert haben, die diejenigen, die Research Software entwickeln, in der Wissenschaftslandschaft zu bewältigen haben und auch erste Lösungsansätze dafür aufgezeigt. Und ich denke, das hat schon einen gewissen Impact gehabt, ist die Sichtbarkeit doch gesteigert worden. Und wir haben uns auch am Campus Source Award mit beteiligt, wo wir mit Preisgelder ausgelobt haben, um Softwarelösungen auszuzeichnen, die eben in der Wissenschaft helfen, Software zu entwickeln. Ich denke, das hat schon insgesamt beigetragen, dass RSEs jetzt sichtbarer sind.
Frank.
Ja, es ist immer schwierig zu sagen, was jetzt der Grund dafür ist, dass das Thema RSE immer mehr in den Vordergrund kommt. Aber was man auch beobachten kann, ist, dass seit 2018 jetzt immer mehr und mehr auch Gruppen dediziert für Aufgaben, RSE-Aufgaben, auch FDM-Aufgaben eingesetzt werden an den diversen Instituten und Universitäten. Also das, was es vor 5 Jahren noch nicht so richtig gab oder was ich zumindest nicht gesehen habe, sind eben an vielen Universitäten oder auch anderen Wissenschaftsinstituten Gruppen, die dafür da sind, anderen Wissenschaftlern einfach bei den Aufgaben mitzuhelfen. Und das sehe ich jetzt mehr und mehr kommen. Wir sind jetzt im Verein auch dabei, ein zweites Positionspapier gerade zu dem Thema zu schreiben. Das ist auch ein Thema, wo sich jetzt die Universitäten auch untereinander teilweise schon besprechen und sagen, wie machen wir das, wie finanzieren wir das auch? Das ist ja auch eine große Frage. Mhm. Und das ist das, was uns wahrscheinlich so die nächsten Jahre mit beschäftigen wird.
Ja, ich kann eigentlich nur noch so ein bisschen was ergänzen, weil das meiste eigentlich schon gesagt wurde. Ein Punkt, den möchte ich nochmal hervorheben, den Michael auch eben aufgebracht hat, das mit dem Zuhause, also so ein bisschen eine Heimat zu finden. Ich glaube, das ging vielen Forscherinnen und Forschern aus der Wissenschaftslandschaft so, dass sie endlich Gleichgesinnte gefunden haben. Gleichwohl viele der AkteurInnen aus ganz unterschiedlichen Bereichen kommen. Und ich glaube, da hat der Verein auch nicht unerheblich dazu beigetragen, eine Anlaufstelle zu bieten und eben Gleichgesinnte zu finden und auch erstmal ein gemeinsames Verständnis zu erarbeiten, was sich eben auch in diesen Positionspapieren hinterher niederschlägt. Also, dass wir mal dazu beigetragen haben, überhaupt diesen Begriff zu gestalten und für uns zu definieren, wie wir uns eigentlich verstehen, was unsere Werte sind und worauf wir abzielen und dann eben auch Gleichgesinnte hinter uns zu versammeln. sammeln und auch die Geldgeber, die Deutsche Forschungsgemeinschaft beispielsweise, so mit ins Boot zu holen, um letzten Endes auch mal die Nöte und die Bedarfe sozusagen aufzuzeigen und ganz erheblich auch damit so ein bisschen dazu beizutragen, die Forschungslandschaft in dem Hinblick so ein bisschen zu gestalten.
Es wurde ja nun schon ein paar Mal angesprochen, die Sichtbarkeit, und das ist ja auch sehr, sehr wichtig, weil wenn man nicht weiß, dass es Research Software Engineers gibt, dann kann man die auch natürlich nicht fördern. Aber der nächste Schritt wäre ja, wie schon ein paar Mal jetzt angesprochen wurde, die Förderung und das Funding. Und wie sieht es denn damit jetzt zurzeit in Deutschland aus? Bernadette.
Also zumindest für die Helmholtz-Gemeinschaft kann ich sagen, dass wir eine Reihe von Aktivitäten in den letzten Jahren hatten. Es gibt eine Reihe von Projekten wie Hermes zum Beispiel und auch die Helmholtz-Plattform HIFES ist da zu nennen, wo zum Beispiel ganz viel getan wird, um die Skills zu verbessern, um Trainings anzubieten, Workshops anzubieten für die Softwareentwickler. Also insofern wird da schon auch in den Forschungseinrichtungen, in den Forschungsorganisationen auch ein gewisses Funding dafür bereitgestellt.
Michael.
Dem kann ich zustimmen. Also gerade im Bereich Vereintätigkeit und auch im Helmholtz-Bereich ist schon sehr viel los in Richtung ASI und das wird auch immer besser. Da gibt es jetzt auch KPIs, die da in die Richtung gehen. Was ich tatsächlich ein bisschen schade finde, ist, dass es noch nicht weiter oben in der Politik angekommen ist. Also gerade die letzten Tage hatte ich so eine Diskussion, Thema Wissenschaftszeitvertragsgesetz in Deutschland, über das ja immer noch sehr viele Wissenschaftler eingestellt werden, das meiner Meinung nach nicht so richtig mit den Idealen vom Research Software Engineering zusammengeht, wo es ja einerseits darum geht, die Wissenschaftler zu befristen. Andererseits ist meiner Meinung nach ein Research Software Engineer jemand, den man nicht befristet einstellen sollte, sondern eigentlich eine permanente Institution. Da könnte es meiner Meinung nach ein bisschen besser noch werden in Deutschland.
Wenn wir mal so ein bisschen den Blick in Richtung Geldgeber werfen, dann haben wir von der DFG mittlerweile 2 Calls gehabt, wo es darum ging, die Nachhaltigkeit von existierender Forschungssoftware zu verbessern. Dass der Bedarf da ist, hat man in dem Zusammenhang sehr deutlich gesehen, weil diese Calls, glaube ich, ich weiß nicht wie viele Proposals, aber es ging in die Hunderte an Proposals, die da jeweils eingereicht wurden. Es konnten natürlich nur bedingt Projekte auch gefördert werden. Ohne mich da zu weit aus dem Fenster zu lehnen, aber bei der Unconference, da wurde so ein bisschen geteasert, dass die DFG allerdings daran arbeitet, ein permanentes Förderprogramm auch ins Leben zu rufen. Wir hatten jetzt an der TU Braunschweig ein Projekt, das im Literatur- und Infrastruktursystem-Call aufgehangen war. Da ging es darum, tatsächlich Infrastruktur aufzubauen oder eine Struktur zu entwickeln, die Forschenden eben bei der nachhaltigen Entwicklung von Forschungssoftware Unterstützung bietet. Und da hatten wir eben das Glück, mit tatsächlich 7 Beteiligten da ein erfolgreich Mittel einzuwerben. Aber das ist, glaube ich, eher die Ausnahme denn die Regel in diesem Forschungsprogramm. Insofern ist das schön zu sehen, was die DFG uns da in Aussicht gestellt hat, dass es da auch permanente ein permanentes Forschungsprogramm in Zukunft wird.
Jan Dietrich.
Ja, ich wollte noch 2 Entwicklungen ein bisschen herausstellen. Also die eine Entwicklung, die ich positiv finde, jetzt auch nochmal zurückgehend auf die UN-Konferenz, die auch Jan Linksweiler gerade erwähnt hatte. Was ich schön fand, war halt, dass wir dort Vertreter von zumindest 2 Förderern, also von der DFG und von der Volkswagen-Stiftung, auch vor Ort hatten. Das heißt also, die Förderer interessieren sich jetzt teilweise auch aktiv für das, was wir machen und kommen zu uns und schauen sich das an. Und das andere ist noch, also das eine sind konkrete Förderlinien für Forschungssoftware, wo ich hoffe, dass da jetzt in Zukunft mehr kommt. Aber das andere ist auch, dass sich, glaube ich, auch ein bisschen die Bedeutung von Forschungssoftware in klassischen Calls halt ein bisschen geändert hat. Also ich weiß noch so vor circa 5 Jahren oder so, wurde es immer bei uns, zumindest intern im Institut, als Makel angesehen, wenn man da irgendwie so Softwareentwicklung oder ähnliches mit in den Antrag schreibt. Da war immer der Ansatz, dass man gesagt hat, wir müssen das irgendwie mehr verstecken. Wir können das nicht herausstellen. Und da sehe ich jetzt ganz klar schon eine Trendwende in Deutschland, dass es halt heutzutage dann doch eher hilfreich angesehen wird, konkret RSEs mit in Anträge reinzuschreiben und das nicht mehr als Makel irgendwie wahrgenommen wird an vielen Stellen.
Frank, ich sehe eben auch die Zweiteilung. Wir haben auf der einen Seite die Förderer, wie zum Beispiel DFG, die schon relativ offen gesagt hat, dass da was kommen wird, aber ich höre ähnliche Sachen auch vom BMBF und von anderen. Also da scheint sich viel zu tun. Da scheint auch viel Flexibilität da zu sein. Das sind aber auch die zentralen Stellen in Deutschland, wo man erstmal angreifen kann, was wir auch gemacht haben. Was noch eine härtere Nuss zu knacken sein wird, sind die ganzen lokalen Institute, Universitäten. Denn da muss ja auch eigentlich die Grundforderung da sein, um die unbefristeten Stellen irgendwo zu haben. Und da muss jeweils lokal auch immer viel Überzeugungsarbeit geleistet werden. Es sind auch große Unterschiede vorhanden zwischen den verschiedenen Instituten. da ist relativ viel Arbeit noch reinzustecken und das dauert dann eben auch eine Weile. Gerade in der Hinsicht, dass im Moment auch gerade die Universitäten nicht gerade sehr viel Geld haben durch die Umstände, die wir gerade haben.
Dann wollen wir nochmal auf die Zukunft ein bisschen zurückkommen. Und wie soll es denn mit dem Verein selber weitergehen? Und Stefan?
Wir haben das jetzt so gedacht, dass der Vorstand formell weiterhin sozusagen für die Vereinstätigkeit zur Verfügung steht. Mhm. Die ganzen formellen Dinge handelt aber letztendlich, dass es sogenannte Arbeitskreise geben wird, die sich speziellen Themen widmet. Ein konkretes Thema ist zum Beispiel die Organisation der Konferenz jetzt 2024 in Würzburg. Das ist jetzt ein konkretes Beispiel. Und in diesem Arbeitskreis, da gibt es jemanden, der einen Hut auf hat. Es braucht immer jemanden, der einen Hut auf hat für ein gewisses Thema und der Ansprechpartner ist. Das ist sozusagen unser Sprecher. Und innerhalb dieses Arbeitskreises arbeiten jetzt halt Vereinsmitglieder und Nicht-Vereinsmitglieder zusammen, um jetzt eben diese Konferenz gemeinschaftlich voranzubringen. Darüber hinaus gibt es natürlich auch andere Themen. Für diese anderen Themen gibt es halt einen anderen Arbeitskreis. Und jetzt merkt man schon, die einen arbeiten da, die anderen arbeiten da. Und da muss natürlich auch eine gewisse Abstimmung vorgenommen werden. Und das Ziel ist da, gemeinschaftlich in einem Sprecherinnenrat zusammenzukommen, regelmäßig, um diese ganzen Themen, die sich halt manchmal dann doch berühren, um da koordinieren zu können. Gleichzeitig ist da Vereinsvorstand mit dabei, sodass sozusagen diese Zusammenarbeit auf einer strukturierteren Art und Weise stattfinden kann. Was dann jeder Arbeitskreis für sich macht, das ist dann nochmal eine andere Frage. Manche Themen sind dringender, manche Themen sind nicht so dringend, das ist wie üblich.
Jan Dietrich.
Aus meiner Sicht sind wir jetzt gerade so ein bisschen im Übergang von, ich würde jetzt sagen, grob die Gründungsphase vom Verein hin zu mehr Professionalisierung. Das ist halt eben das, was wir an der Unkonferenz besprochen haben, ist aus meiner Sicht so der nächste Schritt dahin. Also wir haben festgestellt, wir haben im Verein schon einiges erreicht, aber wir haben vor allem eine super, super Community. Wir haben super Leute im Verein und das, was wir halt gemerkt haben, was halt fehlt, ist so ein bisschen die Möglichkeit der Vereinsmitglieder, die das halt auch wirklich wollen, halt noch aktiver im Verein teilzuhaben. Und das, denke ich, können wir jetzt durch die neue Struktur erreichen, dadurch, dass halt eben im Gegensatz zu der Situation, die wir bisher hatten, wo der Vorstand relativ viel gemacht hat, jetzt insgesamt der Verein als Ganzes sich mit einzubringen und eingebunden zu sein in den gesamten Prozess. Ja, die Hoffnung ist, dass wir dadurch professioneller werden, dass wir dadurch aktiver werden und halt einfach insgesamt mehr erreichen können, als wir das bisher konnten.
Ich bin hier auch im Betriebsrat tätig und sehe da so eine gewisse Parallelen auch tatsächlich, dass es da diesen Verein jetzt gibt, der eine gewisse Infrastruktur bereitstellt, ein bisschen Basis gibt. Und gerade in der Unkonferenz habe ich auch gemerkt, dass tatsächlich der Wille auch da ist. Und wir sind alle viel beschäftigte Menschen. Wenn man das weiter verteilt, finde ich das gut. Und ich hoffe, dass wir tatsächlich in 2-3 Jahren gut etablierte Arbeitsgruppen haben werden, die dann tatsächlich auch nicht nur für den Verein, sondern auch für die Community entsprechend Hilfestellungen bereitstellen können. Das war auch so ein bisschen meine Motivation, hier in diesen Verein, in den Vorstand mit reinzugehen, um da diesen Prozess zu unterstützen.
Bernadette.
Zu den zukünftigen Aufgaben des Vereins. Für mich spielt das Thema Reproduzierbarkeit eine große Rolle. Deshalb habe ich auch das German Reproducibility Network mitgegründet. Das GRN will ja so eine Plattform für unterschiedliche Initiativen sein, die im Bereich Open Science und Reproduzierbarkeit unterwegs sind. Software ist aber ein ganz essentieller Bestandteil in diesem Thema. Ohne Software können wir keine Reproduzierbarkeit mehr garantieren. Und insofern geht es auch darum, dass wir Softwarepublikationen und Zitationen einfach in die Breite tragen. Und die ERSE kann zum Beispiel beitragen, indem wir auf den Konferenzen Platz für diese Themen geben und die Teilnehmer informieren und das Thema vorantreiben. Das wäre für mich ein Aspekt der künftigen Arbeit.
Genau. Ich sehe auch uns weiter in Zukunft in der Position, Brücken zu bauen zwischen Menschen. Also das heißt, wirklich Verbindungen zwischen Leuten herzustellen, Fachgebietsgrenzen zu überbrücken. Das ist so eine der Hauptaufgaben, wo ich uns als Verein und Vereinsmitglieder halt auch wirklich sehe, dass wir es schaffen, halt aus unserer Disziplin, weil es ja ein disziplinübergreifendes Thema ist an sich, herauszuschauen und wirklich mit anderen zusammenzuarbeiten, um wirklich effektive Nachhaltigkeit in Zukunft herzustellen.
Frank.
Das ist auch eine wunderschöne Überleitung gewesen zu dem, was ich sagen wollte. Das ist auch einer der Hauptthemen, die ich weiterhin sehe. Wir haben das jetzt angefangen schon erstens mit einer Zusammenarbeit mit der Gesellschaft für Informatik, also wo wir auch formal inzwischen mit der Fachgesellschaft zusammenarbeiten, aber auch dadurch, dass viele Mitglieder von der RSE, aber auch andere Interessierte am RSE-Thema ganz stark an der NFDI mitarbeiten und wir da auch stark mit vertreten sind, auch der RSE als Verein Mitglied im NFDI-Verein ist. Also da sehe ich uns weiterhin sehr stark vertreten und das noch ausbauen und eventuell auch Richtung der anderen Fachgesellschaften. Also nicht nur der für Informatik, die irgendwo nahe liegt beim Thema Software, aber eben auch für die anderen Fachgesellschaften und dann da auf die entsprechenden Kongresse und Tagungen gehen und das Thema da weiter voranbringen.
Jan Linksweiler.
Ich würde gern nochmal einen Aspekt so ein bisschen akzentuieren, nämlich das Thema des Netzwerkens, was Frank und was Stefan auch schon angesprochen haben, und die ERSE vielleicht da auch so ein bisschen noch als Plattform zu verstehen und damit den Aufruf zu verknüpfen, eben auch gerne eigene Themen an den Verein in Form dieser neuen Struktur beispielsweise dann als Arbeitskreis oder Arbeitsgruppe eben heranzutragen, wie das in Vergangenheit auch schon geschehen ist, dass wir im Rahmen von Positionspapieren, die dann entstanden sind, letzten Endes DERSE mit involviert haben, aber vielleicht das eben auch mal umzudrehen und zu sagen, so, ich habe ein Thema und ich bringe das an euch heran und auch eben unsere Offenheit dahingehend nochmal deutlich zu machen, dass wir eben auch gerne diese aktive Teilnahme von anderen da in dem Zusammenhang willkommen heißen und uns nicht als eingeschworenen Verein sehen, der sich irgendwie der intern für sich genommen irgendwie agiert, sondern eben transparent sein möchte und andere Ideen, andere Vorschläge und andere Aktivitäten willkommen heißt und sich da eben darüber eben auch vernetzt und damit eine Plattform bietet, sich auch in der Community zu vernetzen und da innerhalb der Community zu agieren.
Und da wollte ich noch hinzufügen, eine Aufgabe, die wir jetzt auch noch uns mit aufgeschrieben haben, ist dafür zu sorgen, dass, wenn das RSE-Thema schon in verschiedenen Organisationen besprochen wird, wie zum Beispiel der Fachgesellschaft für Informatik oder eben bei DERSE, dafür zu sorgen, dass das nicht parallel passiert, also parallel gleiche Themen behandelt werden, sondern dass man möglichst dann die Leute zusammenbringt und das gemeinsam macht. Und das haben wir jetzt auch mit der GI zum Beispiel so vereinbart, dass, wenn es eben Themen gibt, die für beide Fachgesellschaften interessant sind, in Richtung RSE, dass wir das dann in einer gemeinsamen Arbeitsgruppe machen. Und entsprechend haben wir jetzt gemeinsame Arbeitsgruppen oder Arbeitskreise in dem Moment.
Wie wir jetzt schon gehört haben, gibt es eine Zusammenarbeit zwischen dem Verein DERSE und der Gesellschaft für Informatik. Und da möchte ich gleich an Annalena Lamprecht weiterleiten, mit der ich über die Details dieser Zusammenarbeit gesprochen habe.
Also Annalena Lamprecht, ich bin aktuell Professorin für Software Engineering an der Universität Potsdam, einem kleinen Institut für Informatik und Computational Science. Und naja, da passt so ein Fokus für Forschungssoftware natürlich prima hin. Wir haben also Studiengänge, die auch so interdisziplinär ausgerichtet sind, wo die Studierenden auch im Bachelor-Masterstudium auch mit Naturwissenschaften in Kontakt kommen und auch interdisziplinäre Projekte machen. Genau, insofern ist die Software-Engineering-Aktivitäten, die ich da betreibe, auch so ein bisschen darauf ausgerichtet. Also es ist natürlich trotzdem die klassische Software-Engineering, wie man sich das so im industriellen Kontext vorstellt, das machen wir schon, aber in der Lehre und natürlich auch in der Forschung beschäftige ich mich vor allem damit, wie man auch den Studierenden und den Nachwuchswissenschaftlern das nahe bringt, gute Forschungssoftware zu entwickeln. Vielleicht ein paar Worte, wie ich da hingekommen bin. Also dieser Begriff Forschungssoftware oder Research Software Engineering ist ja so seit 10 Jahren ungefähr ein Begriff und etablierte sich immer mehr. Und ich habe den von selber vor, naja, vielleicht 5 Jahren oder so kennengelernt und mir dann gedacht, ja, prima, da gehöre ich hin, weil ich tatsächlich auch schon immer so ein bisschen zwischen den Stühlen war, aber ich glaube, anders als viele, die in der RSE-Community aktiv sind, nicht von der naturwissenschaftlichen Seite her oder fachwissenschaftlichen Seite her, sondern tatsächlich von der Informatikseite her, weil ich sozusagen als gleich angefangen habe zu studieren, angewandte Informatik, ich wollte eben nicht nur reine Informatik machen, das fand ich irgendwie zu trocken so von der Vorstellung her. Und ich habe halt in Göttingen damals dann angewandte Informatik studiert, auch mit Bioinformatik, Medizininformatik als Anwendungsfächer. Das hat dann für mich selber auch beinhaltet, mal so Laborpraktika mitzumachen, mikrobiologisches Grundpraktikum zum Beispiel. Das fand ich auch extrem spannend, um so kennenzulernen, wie in der Fachwissenschaft wirklich gearbeitet wird. Und das hat sich dann durch meine ganze so akademische Vita durchgezogen, dass ich eigentlich immer auch so in dem Bereich für Bioinformatik-Anwendungen, für Geo-Anwendungen, auch mit den Bioinformatikern, mit den Geowissenschaftlern irgendwie gearbeitet habe. und auch mich immer um Software an diesem Schnittstellenbereich gekümmert habe. Und man gehörte aber nie so irgendwo hin. Also entweder haben die Biologen gesagt, du bist ja die Informatikerin. Meine Informatikkollegen haben mich dann als die Biologin abgestempelt und nichts war davon richtig. Und mit dem Begriff, naja, so Forschungssoftware, ne? Research Software Engineering, hatte ich dann auch so einen richtigen Begriff, eine Disziplin, die man daran kleben kann als Label. Und die Leute ordnen einen jetzt endlich richtig ein.
Es gibt ja neben der Gesellschaft der Forschungssoftware, gibt es auch die Gesellschaft für Informatik. Und das ist vielleicht ein bisschen verwirrend für die ZuhörerInnen, weil das klingt ja alles sehr, sehr ähnlich. Aber es gibt ja jetzt auch eine Fachgruppe, die, glaube ich, wurde dieses Jahr ins Leben gerufen, genau, zwischen diesen beiden. Und darüber wollen wir jetzt mal ein bisschen näher reden. Was macht denn diese Fachgruppe? Was sind denn so die Ziele und was will sie erreichen?
Vielleicht sage ich erstmal kurz was zur Gesellschaft für Informatik noch, die du genannt hattest. Weil die ist tatsächlich, die gibt es schon sehr lange. Das ist so die Fachgesellschaft Informatik in Deutschland. Die ist auch sehr groß. Ich weiß nicht, wie viele zigtausend Mitglieder die mittlerweile haben, aber also meine Mitgliedernummer ist fünfstellig. Und also die gibt es schon wirklich lange. Da bin ich auch schon länger Mitglied. Das ist einfach so die Standard, die Berufsgemeinschaft sozusagen der Informatiker auch. Bezieht sich auch nicht nur auf den Universitätskontext, sondern auch durchaus Industrie, Ausbildung, überall, wo Informatik eine Rolle spielt. Also die ist sehr, sehr breit aufgestellt. Innerhalb der Gesellschaft für Informatik gibt es halt sogenannte Fachbereiche und Fachgruppen, wo sich sozusagen das thematisch immer weiter spezialisiert. Es gibt zum Beispiel den Fachbereich Softwaretechnik, wo es wiederum dann verschiedene Fachgruppen zu spezifischen Softwaretechnik-Themen gibt. Automotive Software Engineering zum Beispiel. Ja. Und da ist auch, sagen wir, innerhalb der GI jetzt diese neue Fachgruppe Forschungssoftware Engineering oder RSI angesiedelt. Da kommen wir aber gleich noch zu. Genau. Und andererseits gibt es eben, ne, die Gesellschaft für Forschungssoftware, wo wirklich im Titel ist, das ist die Gemeinschaft, die sich um Forschungssoftware spezifisch kümmert. Also historisch ist das ganz, vielleicht noch ganz gut zu wissen, also wie sich diese beiden Gruppen auch zusammengefunden haben oder warum es jetzt diese beiden Gruppen gab, die jetzt zusammen eine Fachgruppe gründen. Und zwar hat das auch ein bisschen was zu tun mit wie die Forschungssoftware-Community entstanden ist und wie sie international so funktioniert. Ich hatte eben schon gesagt, für mich vielleicht ein bisschen untypisch in der RSE-Community ist, dass ich von der Informatikseite komme. Weil wahrscheinlich auch viele Leute, mit denen du gesprochen hast in den letzten Podcasts, die sind von der Ausbildung Physiker, Biologen, Sozialwissenschaftler, aber keine reinen Informatiker. Das stimmt nicht auf alle zu, aber ich glaube, das ist so, wenn man in die RSE-Community gucken würde, ist das schon so das Standardbild. Das sind eben viele Leute, die Informatik machen, Software entwickeln, gerade Forschungssoftware, die sich aber selber nicht als Informatiker bezeichnen würden. Wo man darüber jetzt diskutieren kann, ob das in jedem Fall so stimmt, weil wenn man manche Leute fragt, wie viel Zeit sie am Tag mit Programmieren verbringen, dann ist das durchaus mehr als einige von uns. Aber das ist eine Definitionsfrage, ne? Also viele, wie gesagt, Fachwissenschaftler, die Forschungssoftware entwickeln, aber sich nicht als Informatiker sehen oder nicht als Informatiker verstehen, in erster Linie. So, in diesem Kontext sind die internationalen RSE-Communities entstanden, aber auch gerade die Gesellschaft für Forschungssoftware in Deutschland. Und natürlich werden da viele Fragen aus dem RSE-Kontext diskutiert, vor allem natürlich solche, die mit der Praxis von Forschungssoftwareentwicklung zu tun haben, mit Förderung, mit Karrierewegen, mit Ausbildung, sehr, sehr praxisorientierte Themen. Und andererseits gibt es aber auch dann, und die kommen eher aus der Gesellschaft für Informatik jetzt zu uns dazu, ich sag mal, die klassische deutsche Software-Engineering-Community. Also RSE-Professoren, aber auch die Lehrstühle für Softwaretechnik, die Ausbildung daher, mehr von der reinen Informatikseite, die sich auch jetzt angefangen haben, auch mehr mit Forschungssoftware zu beschäftigen. Also da gab es neben mir und vielleicht so ein paar andere Professoren bisher in Deutschland, die sich damit auch beschäftigt haben, wirklich zielgerichtet auch mit dem Begriff Forschungssoftware. Aber das war da bisher kein großes Thema. Und auch dank der Initiativen von DRSE ist das jetzt in den letzten Jahren, Monaten viel mehr bewusst geworden, was für ein großes Gebiet das einfach ist, dass die SE-Forschung jetzt plakativ gesprochen ein bisschen ignoriert hat in den letzten Jahren. Leider. Über die Gründe kann man spekulieren, ne? Aber erstmal als Beobachtung. Und jetzt gab es schon länger Diskussionen zwischen GI und DRSE, wie kann man dann da vielleicht nochmal besser zusammenkommen. Und im Nachgang der letzten DRSE-Tagung, die ja in Paderborn stattfand letztes Jahr, da fanden die ja zusammen statt. Und da haben die Communities, ne, sich einfach gegenseitig nochmal so ein bisschen wahrgenommen. Und im Nachgang da ist da ganz viel Drive entstanden, dass Leute gesagt haben, wir müssen jetzt wirklich diese Fachgruppengründung endlich angehen. Also Bernhard Rumpe hat das zum Beispiel auch sehr vorangetrieben, Willi Hasselbring war da beteiligt, ein paar Leute aus dem DLR von beiden Seiten letztendlich. Genau, das ist so Vorgeschichte, weil man gesagt hat, okay, einerseits, die Fachgruppe soll vor allem das adressieren, was die DRSE bisher nicht so im Fokus hat, nämlich auch so die softwaretechnischen Forschungsfragen im Forschungssoftware-Engineering noch so ein bisschen gezielter anzugehen. Weil das ist natürlich das, wo die Software-Engineering-Forschungslandschaft aus Deutschland, ne, den Fachbereich Softwaretechnik der GI auch wieder einen Beitrag leisten kann. Das ist was die auch interessiert. Und sagen als Ergänzung dazu, dass man sich DRSE um sehr viel der praktisch relevanten RSE-Themen kümmert, also der direkt praktisch relevanten Forschungsthemen sind ja so häufig, die muss man erstmal dann ein bisschen beforschen und weiter, bevor sie dann wirklich praxisrelevant werden. Aber das ist so die generelle Idee dazwischen, also dass diese Fachgruppe den Austausch fördert, gerade im Hinblick darauf, dass man softwaretechnische Forschungsfragen wieder besser zusammen bearbeiten kann. Synergien gehen natürlich darüber hinaus, ne? Auch wenn sowas wie Bewusstsein für die Wichtigkeit von Software, das auch auf politischer Ebene voranzutreiben, das betreiben DRSE genauso wie die Gesellschaft Informatik. Also da geht es dann auch so ein bisschen um Bündelung von Ressourcen. Aber das, was wirklich gefehlt hat bisher, ist so dieser Austausch im Forschungsbereich.
Dann ging es ja jetzt irgendwie mit der Gründung auch weiter, ne? Also das hat sich ja, glaube ich, im Juni oder im Juli
dieses Jahres. Genau, das war eine Initiative von vor allem auch Bernhard Rumpf und ein paar anderen Kollegen. Also Bernhard Rumpf hat das innerhalb der GI vor allem sehr vorangetrieben auf der RSE-Seite, weil Stefan Janosch auf jeden Fall auch und andere Leute aus dem Vorstand. Genau, im Juni, Anfang Juni haben wir uns in Berlin in Adlershof beim DLR getroffen für dieses Gründungstreffen. Und da waren Vertreter, es war ungefähr halbe auch, von der RSE und der Gesellschaft für Informatik Angehörige dabei. Ja, es war ein zweitägiges Treffen. Am ersten Tag haben wir uns tatsächlich damit nochmal beschäftigt, dass wir für uns nochmal definieren, was ist eigentlich RSE, was sind da für Themen, was müssen wir eigentlich an wichtigen Sachen angehen, wo wollen wir diese Fachgruppe verorten, ja, was gehört in den Verein, was gehört in die GI, was gehört in die Fachgruppe, das haben wir also ein bisschen weiter sortiert. Und am Freitagmorgen sozusagen war das offizielle Gründungstreffen mit Protokoll und mit Wahlen und so. Und dann hatten wir am Mittag die Fachgruppe offiziell gegründet. So, und die ist jetzt, wie gesagt, eine gemeinsame Einrichtung von DRSE und Gesellschaft für Informatik. Ihre Webseite hat sie auf den Seiten der Gesellschaft Informatik, weil die einfach Infrastruktur zur Verfügung stellen. Und es gibt, organisiert ist das so, dass es ein Leitungsgremium gibt. Ungefähr 10 Leute sind da drin. Das haben wir auch so ungefähr hälftig besetzt mit Leuten aus GI und DRSE. Naja, ich wurde dann sozusagen für die erste Phase, das sind 3 Jahreszyklen, zur Sprecherin der Gruppe gewählt. Auch mit dem Anliegen und mit der Idee, dass man die beiden Communities, die ich doch als beide ganz gut kenne, dass man die da sinnvoll zusammenbringen kann.
Und seitdem ist was passiert?
Wir haben aus dem Treffen ja noch so ein paar Arbeitskreise gegründet. Arbeitskreise haben wir uns sozusagen an die Terminologie der GI angelehnt. Ja. Ist eine Idee, dass es eine kleine Arbeitsgruppe ist, die sich mit einem bestimmten Thema beschäftigt, aber die auch zeitlich begrenzt ist. Also es gibt ein definiertes Ziel und wenn das erreicht ist, dann wird dieser Arbeitskreis auch wieder aufgelöst. Mhm. Eben nicht so einfach ein thematischer Zusammenschluss, sondern die Idee ist wirklich, wir hatten ein konkretes Ziel. Zum Beispiel hat ein Arbeitskreis eine aktuelle Diskussion wieder aufgegriffen um die Kategorisierung von Forschungssoftware. Also es gibt ja nicht die eine Forschungssoftware, sondern verschiedene Arten. Das kommt auch in allen Diskussionen immer wieder auf. Aber es ist eigentlich noch nicht so ganz klar, was jetzt eine gute Kategorisierung dafür ist. Und man braucht das für alles Mögliche, also um Leitlinien für die Entwicklung zu entwickeln, um Forschung dazu zu betreiben, was für Vorgehensmodelle für Forschungssoftware am günstigsten sind. Da muss man irgendwie gucken, für welche Art überhaupt, welche Art von Qualitätssicherung brauchen wir. Da muss man auch unterscheiden zwischen verschiedenen Arten von Software. Aber was genau diese Arten von Kategorien von Forschungssoftware sind, das ist bisher eigentlich nicht so richtig klar oder zumindest gibt es keinen so wie die FAIR-Prinzipien zum Beispiel, so ein Community aus der Gemeinschaft diskutierten und abgestimmten Kategorisierungsentwurf dazu. Das greift eine Arbeitsgruppe auf, die hat sich jetzt auch in Braunschweig kürzlich getroffen. Ja, das einfach weiter diskutiert. Ne? Was für Kategorisierungsansätze kann man da eigentlich wählen? Welche Dimensionen sind uns wichtig, welche nicht? Was kann überhaupt funktionieren und so weiter? Es gibt jetzt Entwürfe, es wird jetzt in die nächste Runde, es wird sicherlich auch ein nächstes Arbeitstreffen dazu geben, um das Versuchen in so einen Paper-Entwurf zu überführen, der dann wiederum auch in die Community gespielt werden soll, sodass da Feedback von allen gegeben werden kann, dass man hoffentlich dann zeitnah also eine tragfähige Kategorisierung von Forschungssoftware hat, mit der auch alle gut arbeiten können. Andere Arbeitskreise gibt es zum Beispiel zur Erarbeitung von Forschungsfragen für Research Software Research. Also das ist so ein Begriff, den wir...
So ein Meta...
also alles Research und Forschung über Forschungssoftware Engineering. Einerseits, um zu verstehen, wie Forschungssoftwareentwicklung funktioniert. Andererseits dann darauf basierend wieder zu gucken, welche Werkzeuge können wir eigentlich entwickeln, anbieten, welche Techniken noch dazu entwickeln, um den Entwicklern von Forschungssoftware zu helfen. Da ist es auch zum Beispiel ziemlich noch offen, was sind eigentlich jetzt Forschungsfragen? Wie ist die Situation dazu? Andere Arbeitskreise ist zum Beispiel für so eine Advocacy-Strategie auszuarbeiten. Da haben wir initiale Ideen entwickelt. Das Ziel ist, so eine Strategie zu haben, wie man das mit DRSE und GI zusammen die Wichtigkeit und die Probleme von Forschungssoftwareentwicklung weiter in die Forschungslandschaft trägt. Ja, gibt eine ganze andere Liste zu, aber an der Stelle ist auch der Aufruf vielleicht an alle Interessierten. Wir nehmen gerne noch mehr Arbeitskreise auf, auch noch mehr Mitglieder in in die Fachgruppe auf, also auf die Mailingliste kann man sich einfach einschreiben. Aber Arbeitskreise sind immer so, die brauchen einen Leiter, so einen Sprecher, einen Kümmerer, der sich das ein bisschen vorantreibt. Und wir haben viele Ideen noch für Arbeitskreise gehabt, aber einfach jetzt nicht mehr eingerichtet, weil wir selber mit den 10 Leuten aus dem Leitungsgremium jetzt auch nicht diese ganzen Arbeitskreise noch leiten und spielen können. Da ist auf jeden Fall noch Potenzial und offen. Also wenn jemand eine Idee für einen weiteren Arbeitskreis hat, informell mit der Fachgruppenleitung in Verbindung treten, also mit mir und ersatzweise Willi Hasselbring als mein Stellvertreter. Und dann kann man da Details durchaus noch besprechen.
Ich habe vor kurzem mit der nationalen Forschungsdateninfrastruktur mit Jörg Sure-Wetter gesprochen. Und es gibt ja jetzt, finde ich, sehr, sehr spannende Zusammenläufe. Da gibt es die Zusammenarbeit zwischen der Gesellschaft für Informatik und der Gesellschaft für Forschungssoftware. Und dann gibt es aber auch noch irgendwie von der Gesellschaft der Forschungssoftware einen Arbeitskreis innerhalb von der nationalen Datenforschungsinfrastruktur, dem NFDI. Und wie seht ihr denn euch positioniert in diesem Bereich?
Genau, wir haben einen NFDI-Vertreter auch bei uns mit da drin. Also ich glaube, von deren Seite ist vor allem die Verfolgung, dass die Thematik RSE genauso gespannt, aber vor allem eben natürlich mit der Infrastruktursicht da drauf. Die Frage ist, okay, was kann die NFDI zur Verfügung stellen in der Breite eben auch für, in dem Namen ist jetzt Daten, Forschungsdateninfrastruktur, aber eigentlich denken die Leute mittlerweile die Software dazu mit. Und die große Fragestellung ist dann eben auch, wie kann die NFDI dann eben auch den Prozess weiter unterstützen? Es wäre natürlich aus unserer Sicht schön, wenn das auch im Namen wäre und nicht, aber es heißt nun mal NFDI. Und auch da wird man sehen, aber das ist ja eine Initiative, die auch relativ am Anfang jetzt noch ist und die sich formt. Und da wird man in den nächsten Jahren einfach sehen müssen, was da konkret entsteht. Und da kann sicherlich die Fachgruppe, dadurch, dass wir da Vertreter eben auch haben, ist RSE als Thema auf jeden Fall da auf dem Radar. Und was da genau passiert, das werden wir dann sehen.
Wollen wir doch mal einen kleinen Blick in die Zukunft wagen, weil es passieren jetzt momentan sehr, sehr viele Sachen, die so zusammenführen. Also wie jetzt schon gesagt, NFDI, dann die Gesellschaft für Informatik, die Gesellschaft für Forschungssoftware und das alles schmilzt zusammen, oder die arbeiten zumindest jetzt zusammen, was ja toll ist. Was denkst du denn so in den nächsten 5 Jahren, wie das denn aussehen könnte? Welche Früchte das tragen könnte? Oder welche Früchte, dass du möchtest, dass das trägt?
Ach ja, gibt natürlich auf verschiedenen Skalen. Mhm. Einerseits ist es auf jeden Fall wichtig, dass ein bisschen mehr Sicherheit in die Finanzierung von RSE kommt. Da gibt es natürlich schon Ansätze, ne? Die DFG hat erste Programme gemacht, auch so für Nachhaltigkeit von Forschungssoftware, gucken jetzt, dass man vielleicht auch Förderung spezifisch für die Forschung an Forschungssoftware-Technik Fragen irgendwie Förderung bekommen kann, dass das ein bisschen bewusster wird, dass der Begriff eben auch in den Strukturen etabliert wird. Dann ist natürlich immer eine Frage, ne, wie wird sowas auch verstetigt? Kann man sich irgendwie in Zukunft drauf verlassen oder sind das einzelne Finanzierungstöpfe? Also das ist was dran, aber ich glaube, da ist an der Stelle die DFG irgendwie ziemlich gut, dass sie so Konzepte kriegt, die da auch tragbarer sind. Und dann haben wir immer noch ziemlich viel dran zu tun, dass Leuten bewusst wird, wie wichtig dieses Forschungssoftware-Thema ist. Bei den Förderern ist das teilweise schon angekommen, aber in den Unis noch nicht überall. Ja, ich würde mir so ein bisschen wünschen, dass wir zumindest Strukturen so schnell schaffen, ist immer schwierig. Aber dass die Leute einsehen, naja, in den letzten Jahren wurden sehr viel Infrastruktur für Data Stewards geschaffen, für Forschungsdatenmanagement. So eine selbe Wichtigkeit erkannt wird. Ohne die Software bringen uns die Daten noch gar nichts. Also wir müssen auch mit unserer Software entsprechend umgehen und dass auch da einfach institutionell Ressourcen geschaffen werden. Ja, um diesem Thema auch die Wichtigkeit zu verleihen, aber auch die Ressourcen zu haben, um Leuten zu ermöglichen, nachhaltig gute Software zu machen. Natürlich irgendwie sehr, sehr schwammig, aber was wir, glaube ich, gut schaffen können, ist, das auch in die Lehre weiterzutragen. Man sagt, okay, wir schaffen einfach auch Angebote, dass wir sagen, wir bringen unseren Leuten nicht nur ein bisschen grundlegend Programmieren bei, sondern auch die nächsten Schritte danach, wie man das eigentlich in Software-Engineering-Projekten so angeht. Und das betrifft eigentlich Studierende aller Studiengänge. Also ich habe von der Fachgruppe jetzt so viele Sachen auf dem Radar, was ich denken würde, was wichtig wäre. Und je nachdem, welchen Kontext man einnimmt, sind das auch wirklich verschiedene Sachen. Als Fachgruppe, glaube ich, wäre uns wichtig, dass wir tatsächlich ein bisschen Klarheit darüber kriegen, auch was sind Forschungsthemen, an denen man zusammenarbeiten könnte, ne? Die keiner der einzelnen Leute alleine bespielen kann, weil Forschungsthemen im RSE sich ja dadurch auszeichnen, dass die interdisziplinär sind von Design her, ne? Also was sind wirklich Themen, die wir gemeinsam erforschen können, wo die SE-Community alleine nicht weiterkommt, wo die RSE-Community aber auch alleine nicht weiterkommt. Und ich glaube, das ist so vielschichtig, weil es an den Prozess geht, aber auch an die Hindernisse im Alltag und an die technischen Fragen, dass ein gutes Verständnis davon uns auch wiederum helfen kann, diese praktischen Herausforderungen weiter voranzutreiben.
Die Nationale Forschungsdateninfrastruktur, NFDI, hat im letzten Jahr 2023 ihre erste Konferenz CORDI in Karlsruhe abgehalten. Und vielleicht können sich einige von euch auch an mein Gespräch mit dem Leiter des NFDI, Jörg Sörevetter, erinnern, das im letzten Herbst veröffentlicht wurde. In dem Gespräch hatten wir kurz das Thema Forschungssoftware aufgegriffen. Denn zu Daten und Dateninfrastruktur gehören natürlich auch die entsprechenden Softwareanwendungen und die Entwicklerinnen, die daran arbeiten. Was mich auf das letzte Interview, das Interview mit Martin Hammett und Bernd Flemisch bringt, die mithilfe von anderen natürlich daran arbeiten, dieses wichtige Thema in den NFDI mit einzubringen.
Mein Name ist Bernd Flemisch, ich bin Professor für Simulationstechnik an der Universität Stuttgart. Ich habe einen Mathematik-Hintergrund, bin nach der Promotion an das Institut für Wasser- und Umweltsystemmodellierung hier in Stuttgart gegangen, also eher Umweltingenieurswissenschaften. Dort koordiniere ich seit 15 Jahren die Entwicklung von unserem Inhouse-Open-Source-Poröse-Medien-Simulator. Ich kam dann 2019 zum damals in der Entstehung befindlichen NFDI-Konsortium NFDI for Inc., also NFDI für die Ingenieurwissenschaften, und bin jetzt eben seit 2020 da auch Co-Sprecher. Und seit letztem Jahr habe ich mich mit dem Martin zusammengetan und koordiniere mit ihm die Arbeitsgruppe Research Software Engineering in der NFDI-Sektion Common Infrastructures.
Martin Hammitsch, ich bin seit 15 Jahren am Geoforschungszentrum in Potsdam. Das ist ein Helmholtz-Zentrum. Bin dort vor 15 Jahren angekommen, wo ich vorher halt studiert hatte, auch in Potsdam. Bin ein bisschen in der Wirtschaft tätig gewesen und der Hauptschwerpunkt war immer Software Systems Engineering gewesen und habe halt gedacht, dass in der Wissenschaft da sehr interessante Themen bereitstehen für jemanden, der gerne Software entwickelt. Dem war dann auch so. Musste allerdings feststellen, dass Software ja vor 15 Jahren und vor 10 Jahren eben noch nicht so gesehen wurde in seiner Relevanz in der Forschung, wie es heutzutage der Fall ist. Und bin dann letztendlich auch aus dieser Motivation heraus dem Bereich aktiv geworden. Bin dann, also das, was mich am meisten am Laufen gehalten hat, war 2014 und 2015 in Oxford die sogenannten Collaborations Workshop, die dort in UK vom Software Sustainability Institute organisiert wurden, und hatte dort eine Community entdeckt, die total offen ist, mit 100 Leuten an 3 Tagen sehr viel Austausch hatte zu dem Thema. Und das hat mich dann tatsächlich auch ein bisschen beflügelt, weil mir klar war, es gibt eine Community, auch eine, die woanders gefördert wird, die sehr stark ist, sehr, sehr engagiert ist. Und das bei uns in Deutschland und Europa woanders auch da ist, aber es eben so ein bisschen Push bekommen muss. Und habe mich dementsprechend dann 2016 an der, ich glaube, das war die erste Konferenz zum Thema Forschungssoftware, dann auch in UK beteiligt, habe dort daran teilgenommen und habe dort, weil es auch eine internationale Konferenz war, habe dann da auch ein paar Deutsche getroffen. Und wir sind dann tatsächlich, so wie ich das auch erwartet habe, viel Motivation wieder zurückgekommen und haben angefangen, das im deutschen Raum, das RSE-Chapter sozusagen zu gründen, konnten dann auch noch andere Leute, die sehr engagiert waren, mitgewinnen und sind dann in eine Vereinsgründung reingegangen, die den sogenannten DE-RSE e.V., also die Gesellschaft für Forschungssoftware. Ende 2018 haben wir das gegründet, Gründungsmitglied gewesen bin und dann auch anschließend gleich 2 Jahre im Vorstand noch mitgearbeitet habe. Und seitdem, glaube ich, läuft das ganz gut. Und da ist an anderen Orts, selbst in der Helmholtz-Gemeinschaft mit den Helmholtz Federated IT Services, ist da viel passiert. Wir haben uns zusammengetan über so einen losen Verbund, der sich EU-SSI nannte, zum Austausch, zur Abstimmung, wo sich eine sehr feste Zusammenarbeit mit dem niederländischen E-Science-Zentrum entwickelt hat. Und daraus hat sich dann auch sehr, sehr viel ergeben, bis wir uns dann Anfang letzten Jahres auf die Beine stellen, der Infra-RSE-Arbeitsgruppe zusammengefunden haben, ein Konzept aufgeschlagen haben, weiterführend dann 10 Aufgaben identifiziert haben und von diesen 10 Aufgaben, glaube ich, so 3, 4, 5 rausgepickt haben. Und ich glaube, das ist schon was wert, was wir da in den letzten 2 Jahren zusammen geschafft haben.
Na, da ist ja viel passiert. Wir wollen jetzt aber auch mal über die NFDI selber reden. Was ist denn die Bedeutung für Research Software Engineering in der NFDI und warum soll man sich da überhaupt einbinden?
Also die NFDI ist ja primär mal den Forschungsdaten und eben dem Aufbau einer nationalen Forschungsdateninfrastruktur natürlich gewidmet. Und dafür spielt Forschungssoftware auf sehr vielen Ebenen eine Rolle. Eigentlich sind es drei Dimensionen, die wir da identifiziert haben, auch im Rahmen der Arbeitsgruppe. Das ist zum einen die Forschungssoftware, die von den Forschenden als Teil ihrer Forschungstätigkeit entwickelt wird, ja, die eben Forschungsfragen lösen soll, indem irgendwie Daten analysiert, prozessiert werden. Das ist zum anderen Forschungssoftware, die letzten Endes auch ein Teil der NFDI-Infrastruktur wird, also die Tools und Services, die die NFDI hoffentlich dann anbieten wird, sind im Endeffekt basierend auf Forschungssoftware zu einem großen Teil. Also so ist das zumindest abzusehen oder auch zu hoffen. Und das Dritte sind dann die Personen, ja, die Research Software Engineers, und die spielen sicher da auch eine ganz große Rolle, um eben die NFDI zu einem Erfolg werden zu lassen.
Also ich glaube, ich könnte jetzt ziemlich weit ausholen, aber vielleicht ganz gut ein paar Beispiele zu nennen. Also wir hatten ja mit der NFDI, als die gestartet ist und sich da auch die ersten Konsortien zusammengefunden haben, haben sich auch wieder quasi aus dieser RSE-Community in Deutschland, auch in unter Beteiligung des DESE-EVs und auch der Gesellschaft für Informatik und anderen, quasi schon so Gedanken entwickelt, dass das Thema Forschungssoftware eigentlich ein sehr großes, breites Querschnittsthema ist. In dem Zuge gab es natürlich auch mal die Intention, ein eigenes Konsortium zu dem Thema aufzumachen, ein Querschnittskonsortium. Man hat sich dann entschieden, eher Fachkonsortien aufzuziehen. Ja, das heißt, wir sind jetzt mit, glaube ich, 26 Fachkonsortien unterwegs, also die sehr domänenspezifisch unterwegs sind, mal mit größeren, mal mit kleineren Communities. Und wir haben seit eigentlich gar nicht so langer Zeit mit Base for NFDI auch einen Verbund von Konsortien, wo eben so diese Basisservices aufgehen und aus dieser Sektionsarbeit und Arbeitsgruppenarbeit die Themen einfließen sollen. Es ist aber nichtsdestotrotz, also die Sektion und die Arbeitsgruppen darin bilden natürlich Querschnittsthemen ab, und da sollen sich dann natürlich auch vor allen Dingen die Konsortien mit beteiligen, mit den Themen, die sie mit reinbringen. Und ich bin jetzt auf der CORDI gewesen und habe mir da auch nochmal einen Eindruck verschafft. Das ist ein Thema, was tatsächlich in nahezu allen Konsortien eine mehr oder minder wichtige Rolle spielt und bisweilen auch einen relativ starken Fokus hat. Also das bildet sich tatsächlich ab, dass Forschungsdaten dann auch immer im Zusammenhang genannt werden mit der Software, um sie irgendwie nutzbar zu haben, diese Daten, um sie nutzen zu können, um sie noch weiterverwenden zu können. Da sind also ganze Task Areas bisweilen tatsächlich auch in den Konsortialverträgen verankert. Da gibt es auch eine richtige Förderung für. Das heißt, Research Software Engineering ist ein wesentlicher Bestandteil in der NFDI, der sich genauso wie Daten wie ein roter Faden da durchzieht und in nahezu allen Konsortien auftaucht.
Wie groß kann man sich die Arbeitsgruppe vorstellen? Wie viele Leute sind daran beteiligt, also abgesehen von euch beiden jetzt?
Also wir haben monatliche Koordinationstreffen, wo wir eben die Arbeit in der Arbeitsgruppe eben reflektieren und dann eben auch für die Zukunft planen mit allen interessierten Beteiligten. Und da haben wir in der Größenordnung 10 bis 20 Teilnehmende immer jeden Monat. Insgesamt würde ich die Anzahl der sich aktiv Einbringenden aber ein bisschen höher einschätzen, weil nicht immer natürlich alle da sind. Also ich würde jetzt mal so von ungefähr 25 Leuten ausgehen, die sich in mehr oder weniger regelmäßigen Abständen oder dann auch eben in mehr oder weniger großem Umfang in die Tätigkeiten der Arbeitsgruppe einbringen. Diese monatlichen Treffen dienen eben hauptsächlich dazu, was dann in dem jeweiligen Monat passiert ist, zusammenzuführen und zu diskutieren. Und die eigentliche Arbeit passiert dann in wiederum Teilgruppen der Arbeitsgruppe, die eben speziellen Aufgaben gewidmet sind, wo jetzt eben die beiden prominentesten, die beiden Teilgruppen sind, aus denen zwei Basisdienste-Anträge jetzt herausgekommen sind. Das ist zum einen NFDI.software, also ein Software-Marketplace für und von der NFDI. Und zum anderen ist das ein NFDI-weiter Jupiter-Service, der da jetzt eben aus einer Teilgruppe heraus beantragt wird.
Da habe ich nochmal die Frage bezüglich der Zusammensetzung von den Arbeitsgruppen. Sind das nur die Forschungsinstitute oder sind das auch Universitäten, die sich daran beteiligen? Ist das ein Mischmasch? Wie sieht das aus?
Also es ist eine bunte Mischung, würde ich sagen. Also in der NFDI sind alle beteiligt in Deutschland. Das ist so zumindest das, was ich verstanden habe. Das heißt, das ist kein geschlossener Kreis, der dort agiert, sondern es geht darum, quasi die Forschung in Deutschland, egal wie sie ausgeprägt ist, insgesamt mitzunehmen, gemeinsam was zu machen und für alle was anzubieten. Das passiert natürlich in diesen verschiedenen Konsortien, nochmal dediziert für die Communities. Mhm. Und in den Sektionen und den dort enthaltenen Arbeitsgruppen finden sich halt diejenigen zusammen, die an bestimmten Themen doch intensiv arbeiten müssen auch, weil es Teil ihrer Konsortialanträge ist und damit auch Teil der Förderung, die sie erhalten. Und sie sollen es aber eben nicht nur für ihre Community allein gekapselt, siloartig machen, sondern sie soll es natürlich in einer nationalen Forschungsdateninfrastruktur denken und da über ihre Communities und Konsortien hinaus natürlich auch schauen, was machen andere in demselben Bereich und wie kommen wir da zusammen und können uns abstimmen, damit eben eine vernünftige Vernetzung auch stattfinden kann. Das sind Prozesse, die vor allen Dingen über diese Sektionen und die Arbeitsgruppen gefördert werden und dementsprechend tauchen da eigentlich Leute auf, die aus Universitäten kommen, als auch aus den außeruniversitären Forschungsbereichen, ne, aus den verschiedenen Gesellschaften und Gemeinschaften in Deutschland, die Forschung betreiben. Also das ist sehr bunt, würde ich sagen. Da wird auch kein Unterschied gemacht. Ich glaube, da guckt man gar nicht hin. Man nimmt halt zur Kenntnis, okay, gehört dahin. Viel interessanter ist es noch zu gucken, in welchen Konsortien sind die Leute unterwegs und auch aktiv unterwegs. Also nicht bloß irgendwie dabei, sondern tatsächlich auch engagiert, aktiv. Vielleicht auch mit einem klaren Auftrag über eben das Konsortium, wo ja diese Task Areas oder Archetypes oder wie die dann auch heißen in den Konsortien, dann auch, wie gesagt, wirklich sehr explizit auch große oder eine hinreichend, ja doch bemerkenswerte Förderung zu dem Thema Forschungssoftware generell auch ausgeschüttet wird und gesehen wird, dass sie da auch was tun müssen, damit die Daten irgendwie brauchbar gemacht werden und nutzbar sind.
Gesetzt den Fall, da gibt es eine Universität, die dem Arbeitsbereich noch nicht beigetreten ist. Ist es denn möglich, dass sie dann ein bisschen später dazu stoßen? Und wie würden die das machen?
Absolut. Also wir sind jederzeit für neue Interessierte offen. Wir begrüßen Engagement. Ja, also es ist sehr niederschwellig. Man kann zu uns einfach in die Arbeitsgruppe kommen und sich informieren, was passiert und sich überlegen, welche Tasks sind denn für einen geeignet zum Mitmachen. Ich denke, das ist in allen anderen Arbeitsgruppen bzw. Sektionen der NFDI genauso. Es gibt eine offizielle Schiene, da kann man sich praktisch als offiziell in der NFDI-Sektion tätig listen und um Aufnahme bitten. Das findet man auf den NFDI-Webseiten. Da gibt es einfach eine Mail, die man im Endeffekt schreiben muss, soweit ich das richtig erinnere. Ich weiß nicht, ob es da formale Voraussetzungen gibt, dass irgendwie die Institution, an der man tätig ist, schon offiziell in der NFDI tätig sein muss. Ich glaube fast nicht, aber das wäre sozusagen der offizielle Weg. Dann wird man auch als Mitglied der Sektion auf den Webseiten gelistet. Aber einfach mal bei uns und in den anderen Arbeitsgruppen reinschauen und da wirklich auch mitwirken, das ist sofort und jederzeit möglich und auch sehr gerne gesehen.
Und wie kann man die Arbeitsgruppe direkt kontaktieren?
Der einfachste Weg ist tatsächlich über die NFDI-Webseite, also nfdi.de.
Ja.
Da findet man dann oben in der Navigation die Sektionen. Da kann man auf den Punkt Common Infrastructures jetzt in unserem Fall klicken und findet dort tatsächlich auch eine kurze Info zu den Arbeitsgruppen und den Leuten, die man da kontaktieren kann. Es gibt allerdings auch die Möglichkeit, einfach uns kontaktieren, Bernd und mich. Ja, manches ist auch hören und sagen. Und was auch relativ wichtig ist, dass die NFDI auch Mailinglisten betreibt. Und unsere Arbeitsgruppe hat natürlich dann auch eine Mailingliste in der Sektion Common Infrastructure, dediziert für unsere Arbeitsgruppe auch. Da kann man sich dann auch selbstständig registrieren. Die Informationen sollte man eigentlich auch auf der NFDI-Webseite finden. Ansonsten uns fragen und dann gibt es einen Link per E-Mail und dann ist man schnell drauf registriert und dann weiß man auch, was passiert.
Ich habe jetzt gerade nachgelesen, also das, wenn man auf der Webseite schaut, steht da tatsächlich eine offizielle Mitarbeit an den Sektionen, steht nur den Mitgliedsorganisationen des Vereins Nationale Forschungsdateninfrastruktur und deren Vertreterinnen offen. Es ist üblicherweise so, dass eben die mitantragstellenden Institutionen der disziplinären Konsortien diese Mitgliedsorganisationen des NFDI e.V. sind. Wenn natürlich eine Institution da noch nicht Mitglied ist, dann wird das ein längerer Weg, das zu werden. Und da können wir jetzt auch nicht explizit behilflich sein. Aber wie gesagt, also die effektive Mitarbeit, die geht auch ohne die offizielle.
Das muss man, glaube ich, nochmal ganz klar hervorheben. Die Arbeitsgruppen und die Sektionen sind offen. Also da muss man auch nicht mal irgendwo drin sein in irgendwas, sondern man macht einfach mit, wenn man das möchte und beteiligt sich. Die sind wirklich offen. Es gibt allerdings in den Sektionen natürlich dann gewisse Prozesse, wo manchmal auch irgendwas entschieden werden muss oder beschlossen werden muss. Ich kann mich aktuell nicht daran erinnern, dass so ein Fall tatsächlich mal aufgetreten ist in den letzten anderthalb, zwei Jahren, wo dann geguckt wird, wer sitzt denn, dass man ein Sektionsmeeting dann einberuft und dann auch schaut, dass man da entsprechend abstimmen kann. Aber für solche Fälle ist es dann tatsächlich auch schon vorgesehen, dass man sich dann eben ein Formular runterlädt und dann sich nochmal von seinem Gremium und den Verantwortlichen an dem jeweiligen Institut, der Uni oder dem Zentrum nochmal bestätigen lässt, dass man tatsächlich auch offiziell daran teilnehmen kann und mit der Stimme für eben das Heimatinstitut, die Heimatuniversität in dieser Sektion auch mitsprechen und entscheiden kann.
Wie gesagt, es tut sich was. Aber von alleine funktioniert das alles natürlich nicht. Und wie fast alle Beiträge klar gemacht haben, werden Mitglieder und MithelferInnen gesucht und auch gerne aufgenommen. Also, wenn ihr Interesse habt, meldet euch beim RSE-Verein, dem DERSE, oder bei den verschiedenen Arbeitsgruppen, die in dieser Folge erwähnt wurden. Sich engagieren lohnt sich. Oh, schon zu Ende. Aber bevor ich es vergesse, dieses Podcast ist mit der Creative Commons Lizenz versehen. Bis zum nächsten Mal.